Das Schöne miteinander schreibt, das haben wir schon immer eigentlich gemacht, dass man miteinander schreibt, Verbundenheit unter Christen. Das ist ganz eine wichtige Sache, das Grüssen hin und her in der Gemeinde. Jetzt haben wir einen Gruß aus Moskau bekommen und Mitteilungen, Anteil geben am Leben. Und so sehen wir, dass auch in der Bibel immer wieder geschrieben worden ist. Wir haben gegrüsst. Und wir tun heute Morgen miteinander auch so einen Gruss anschauen. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Zeit den Kolosserbrief auszulegen, dass wir durch den Kolosserbrief gehen. Und wir fangen heute mit dem Gruss an, wo der Paulus an die Christen in Kolosse richtet. Das ist im Kolosserbrief. Ich lese mal Kapitel 1, Vers 1 und 2. Wir schauen dann aber speziell den Vers 1 an und das nächste Mal dann den Vers 2. Da schreibt der Paulus, sein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also wir beschäftigen uns heute Morgen zuerst einmal mit dem ersten Gruß, mit der Vorstellung, wie sich der Paulus vorstellt. Er unterscheidet sich vom Timotheus. Sich selber tut er als Apostel bezeichnen und vom Timotheus redet er, dass er den Brief, ein Bruder ist. Ich bin jetzt nur irritiert durchs Licht. Könnte man nachher Licht machen, dass die das in der Bibel auch mitlesen, dass die nicht im Düsteren sitzen. Danke vielmals. Der Paulus redet ein paar Mal, tut er über den Timotheus sich äußern. Einmal bezeichnet er ihn als Knecht von Jesus. Ein anderes Mal bezeichnet ihn und sich, also ihn als einen Bruder und Mitarbeiter am Evangelium. Nie wird der Timotheus als Apostel bezeichnet. Und das ist ja mal etwas Interessantes. Dem kann man ja mal ein bisschen nachgehen, wenn das so ist. Und zwar kann man sich dem fragen, wer darf sich denn als Apostel bezeichnen? Warum nicht der Timotheus, der so eifrig am Reich Gottes mitgeschafft hat, wo der ist eigentlich der Nachfolger, der in die Fußstapfen von Paulus gestanden ist, warum wird der nie mit dieser Bezeichnung bezeichnet? Oder man kann noch ein bisschen zugespitzter fragen, wo sind denn unsere Apostel heute? Das sage ich denn noch. Apostel, das ist ein Wort, das vielfältig gebraucht wird. Wenn man jetzt nur mal vom Wort herkommt, heisst es eigentlich nicht viel anders als jemand, der gesendet ist in einem Auftrag von jemand anderem oder von einer Organisation. Also im Prinzip, unsere Diplomaten, das sind eigentlich Apostel. Sie sind gesandt von unserem Staat, von der Schweiz, in die verschiedenen Länder. Also es ist nichts anders als eigentlich die Bezeichnung, dass da jemand gesendet wird. Und wir haben sogar den Begriff, bezogen auf Leute, die gesendet sind von der Gemeinde. Die Luther-Übersetzung macht das interessant und das lässt schon mal tief blicken. Sie tut dann nicht schreiben, Apostel der Gemeinden. Sondern sie schreibt dann, zum Beispiel im 2. Korinther 8, 23, wird übersetzt, die Abgesandte. Die Abgesandten der Gemeinden. Das heisst, sie wollen eine Verwirrung vermeiden. Sie könnten vom Grundwort her schreiben, die Apostel der Gemeinde. Aber sie haben wahrscheinlich wollen vermeiden, dass man da etwas durcheinander bringt. Weil die Bezeichnung ist der Gemeinde, oder der Epaphroditus wird auch bezeichnet als euer Abgesandter, euer Apostel, als Apostel von der Gemeinde. Der Paulus ist aber nicht ein Apostel von der Gemeinde, sondern er bezeichnet sich da exakt als Apostel Christi Jesu. Er ist abgesendet von Jesus. Die anderen sind von der Gemeinde, Apostel von der Gemeinde. Aber jetzt müssen wir uns ja fragen, ja, was macht denn ein Mensch zum Apostel Christi? Was macht denn ein Mensch dazu, dass er die Bezeichnung kann beanspruchen, ich bin ein Apostel Jesu Christi? Wenn wir schauen, wo die Jünger haben müssen einen Ersatz für den Judas finden, haben sie ein paar Kriterien aufgestellt, was nötig ist, dass einer kann in den Platz einnehmen vom Judas. Und eins vom entscheidenden Kriterium war, einer, der in Apostel wird, zu den 12 Aposteln dazugehört, der muss zusammen mit uns Zeugen von der Auferstehung von Jesus Christus sein. Das war ein ganz elementares Kriterium. Also einer, der Jesus nicht als der Auferstandene gesehen hat, hat überhaupt nicht getaugt, ein Apostel Christi zu sein. Weil ihm das Zeugnis gefehlt hat vom Auferstandenen. Denn das ist eine fundamentale Verkündigung in der damaligen Zeit, ist, dass der Messias, der Christus, auferstanden ist, sogar in Griechenland, in Athen, hat der Paulus die Botschaft in Athen gebracht, dass der Jesus auferstanden ist, und nachher hat es ein Nein durcheinander gegeben. Und in der Rede, die der Petrus hat, an der Pfingsten, sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Und da wird immer fest Gewicht drauf gelegt. Auch im Johannesbrief wird im Johannesbrief, wenn Sie mal nur die ersten Vers lesen, tut der Johannes seine apostolische Autorität damit begründen, dass er sagt, wir haben das Wort vom Leben angelangt. Wir haben es angetastet. Wir haben das berührt. Wir sind Zeugen, wir haben das in der Hand gehabt. Es ist nicht nur eine Idee. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, Paulus, warum bist du Apostel Jesu Christi? Du bist ja dort gar nicht dabei gewesen. Und der Paulus ist sich seiner Sonderstellung bewusst. Er bezeichnet sich selber als eine Missgeburt. So gegenüber den Korinther, dass er erklärte, danach erschien Jesus dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt, denn ich bin der geringste von den Aposteln, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber der Paulus beruft sich da darauf, dass er als Letzter, unwürdig, als Missgeburt doch noch dazugekommen ist, als Apostel, weil der Auferstandene ihm begegnet ist. Und der Paulus betont in dem Brief auch, dass er Apostel Jesu Christi ist durch den Willen Gottes. Und ich bin fast hundertprozentig überzeugt, wenn der Paulus das schreibt, dann sieht er immer das Damaskus-Erlebnis, wo er nach Damaskus geht, mit einem Brief von der religiösen Führung in Jerusalem in der Hand, dass er Christen verfolgen kann und er Christen gefangen und nach Jerusalem schleppen kann. Und auf dem Weg begegnet ihm Jesus, der Auferstandene. Und er bricht zusammen. Und Jesus sagt, was verfolgst du mich? Da hat Paulus als Letzter noch den Auferstandene gesehen. Gott hat sich ihm offenbart. Das ist einzig und allein durch den Willen Gottes ist er ein Apostel Christi geworden. Die anderen übrigens auch. Aber für ihn ist es besonders eindrücklich, den noch als Missgeburt reinzukommen. So noch reinzuschlüpfen. Aber der Paulus ist nachher ein mächtiger Zeuge gewesen von der Verstehung von Jesus Christus, weil er den Auferstandenen gesehen hat. Hat er dafür das verbürgt. Das ist das Grunderlebnis gewesen, wo der Paulus ja immer wieder darauf zurückgegriffen hat. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ein Grundpfeiler in unserem Glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube wertlos. Absolut wertlos. Ich glaube, wir sind uns dem manchmal gar nicht so bewusst. Man kann einfach nicht sagen, ja, es ist egal, ob Jesus lieblich auferstanden ist oder nicht. Es ist egal, die Hauptsache ist, man hat die Idee von einem neuen Leben. Nie und nimmer. Es ist ein Grundfehler von unserem Glauben, dass wir überzeugt sind, dass Jesus lieblich auferstanden ist und zum Grab rausgekommen. Paulus, Lehrkorinther, ist aber Christus nicht auferweckt worden. So ist euer ganzer Glaube vergeblich, eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, wenn das nicht passiert ist, vor bald 2000 Jahren, dann könnt ihr alles vergessen. Dann könnt ihr jetzt aufstehen, eure Mäntel anlegen und heimgehen. Müsst ihr nie mehr Predigt hören. Nie mehr euch mit der Bibel beschäftigen. Weil alles sinnlos ist, wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist. Das ist ein Grundfehler vom Glauben. Und wer das ausreißt, der reißt eigentlich das ganze Haus, das ganze Gebäude ein. Darum ist das so enorm wichtig, dass wir wissen, dass die Apostel Augenzeugen sind von der Verstehung von Jesus Christus. Und dass das so ist, dass da praktisch der Apostel das Glied bildet, ist auch schon in der alten Kirche, ist das so die Überzeugung gewesen. Wir finden auch neutestamentliche Stellen, aber ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal noch ein paar Jahre weiter. Das ist der Clemens. Der gehört zu den Urvätern, also nicht zu den Kirchenvätern, sondern zu den Urvätern. Das sind die Leute, die die Apostel noch persönlich gekannt haben. Und der Clemens, der hat im Jahr 91, zwischen 91 und 98 etwa, einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Und hat dort Folgendes geschrieben. Die Apostel empfingen die frohe Botschaft für uns vom Herrn Jesus Christus. Jesus, der Christus, wurde von Gott gesandt. Christus kommt also von Gott. Und die Apostel kommen von Christus her. Also Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Beides geschah demnach in schöner Ordnung nach Gottes Willen. Sie empfingen also Aufträge, wurden durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus mit Gewissheit erfüllt. Das war die Meinung. Da sehen wir Jesus Christus, der Auferstandene, den Apostel, wo wir den Apostellehr in der Bibel festgehalten haben, vorwiegend im Neuen Testament. Und über das ist die Botschaft zu uns gekommen, gemeint. Aber die Apostel sind das Bindeglied und die Apostel, Sie haben vielleicht draussen gelesen, aus zuverlässiger Quelle. Die Apostel sind für uns die zuverlässige Quelle. Also, wie ist die Antwort auf die Frage, wo sind unsere Apostel heute? Die Antwort ist, unsere Apostel sind die gleichen Apostel wie von der ersten Gemeinde. Genau die gleichen. Denn Paulus ist der Letzte, der den verstandenen Herr gesehen hat. Wir haben also zuverlässige Quellen. Fakten, aufgrund von denen wir glauben, sind von Menschen überliefert, wo Jesus, den Auferstandene, selber gesehen haben. Und das sind nicht wenig gewesen. Das war nicht ein verschworener Club gewesen, wo zwei miteinander eine Leuchtung hatten und nachher 100 andere angesteckt haben und schlussendlich muss man entdecken, das ist alles eigentlich verkehrt gewesen, sondern es sind ganz viele Faktoren zusammengeflossen. Über 500 Menschen haben bezeugt, dass sie Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Im Römischen Reich ist klar gewesen, oder in Jerusalem ist klar gewesen, dass das Grab von Jesus leer war. Das konnte nicht verborgen bleiben. Es war eines der bestbewachtesten Gräber gewesen. Zumal ist Jesus nicht mehr drin. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite die Menschen, die bezeugt haben, wir haben den Auferstandenen gesehen. Es ist also nicht eine kleine, verschworene Gruppe, die sich eine Idee ausdenkt hat, wir könnten jetzt eigentlich erzählen, Jesus sei auferstanden. Sondern es haben da ganz viele Faktoren zusammengespielt, die eigentlich nur verheben können, wenn sie wirklich auch so sind. Also wir haben genug Grund, um zu vertrauen, was die Apostel uns überliefert und lehren, sie, die Augenzeugen sind und die uns mit ganzer Bestimmtheit bekennen können, Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen und wir haben ihn angelangt. Und wenn wir dem vertrauen, was sie uns lehren, dann kommen wir ein neues Leben über, wo für Zeit und Ewigkeit uns rettet. Das heisst, unser Glaube entspringt nicht dem, dass ich am Auferstandenen begegne, sondern unser Glaube erwacht dort, wo ich am Zeugnis von den Aposteln vertraue. So heisst es im Petrusbrief, ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden. Aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, also so wie wir auf die Welt gekommen sind, sondern durch das Wort Gottes, das lebt für immer und bestehen bleibt. Ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Mit all ihrer Herrlichkeit ergeht es ihnen wie den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes, des Herrn, bleibt für immer in Kraft. Und eben dieses Wort ist euch als gute Nachricht verkündigt worden. Über das Wort, wenn ihr dem Wort vertraut, das euch die Apostel überliefert haben, dann wird in euch neues, unvergängliches Leben erwachen. Das ist ja genau das, wo der Mensch so eine Sehnsucht danach hat. Nach Unvergänglichkeit, nach Unsterblichkeit. Das ist unser ganzes menschliches Streben, ist auf die Unsterblichkeit ausgerichtet. Darum lassen sich heute Menschen eingefrieren, dass wenn die Wissenschaft so weit ist, dass man die Krankheiten wieder auftauen kann. Es gibt also viele eingefrorene Menschen, die einen Haufen gezahlt haben, dass man sie wieder auftauen kann. Und noch einmal wieder beleben, wenn mal der Mensch die Unsterblichkeit erreicht hat. Und genau das Wort schenkt uns die Unsterblichkeit. Redet davon, dass wir ein unvergängliches Leben haben. Nicht, dass wir immer auf dieser Welt bleiben, aber bei der neuen Welt, wo Gott uns holen wird, dort werden wir unsterblich sein. Wenn du dem Wort Gottes vertraust, so wirst du neues Leben bekommen. Du wirst das bekommen, wonach wir eigentlich die tiefste Sehnsucht haben. Nach Beständigkeit. Nach etwas, wo Wert hat und Bestand über unser Sterben raus. Von der Apostel Jesu Christi finden wir in der Bibel zwei verschiedene Kreise. Das eine ist mal der Kreis der 12 Apostel. Der ist uns bekannt. Das sind die, die mit Jesus zusammen gewesen sind, die 12 Jünger, und dann eben der Matthias, der dann anstelle vom Judas gekommen ist. Das ist eine geschlossene Gruppe. Wir haben von ihnen auch einfach geredet als von den 12. Das war der enge Apostelkreis gewesen. Die, die wirklich Jesus ganz intensiv erlebt haben auf dem ganzen, in seiner ganzen Wirkungszeit. Und die 12 Apostel, die erscheinen auch wieder in der Offenbarung in einer ganz interessanten Art. Dort heisst es in der Offenbarung 21, Vers 10 bis 14, dieser Durchschnitt, dort wird das neue Jerusalem beschrieben. Das neue Jerusalem hat 12 Tore. Auf diesen 12 Toren stehen die 12 Namen von der Stämme Israel. Alter Bund. Und auf den 12 Grundsteinen, auf der Mauer, auf den Grundstein von diesen Mauern, gibt es 12 Grundsteine. Dort heisst, stehen die 12 Namen von der Apostel vom Lamm. Also, das neue Jerusalem basiert auf dem Volk Israel und der Apostel, den 12 Apostel, das sind der enge Apostelkreis. Wer das nachlesen will, kann das lesen, Offenbarung 21, Vers 10 bis 14. Und dann haben wir einen erweiterten Apostelkreis. Dazu gehört übrigens auch der Paulus. Paulus gehört nicht zu den 12 Aposteln, sondern zu dem erweiterten Kreis. Auch der Barnabas wird als Apostel bezeichnet. Der Jakobus, der Bruder von Jesus, wird auch als ein Apostel bezeichnet. Der Andronikus und Junias im Römerbrief. Aber der Paulus tut beispielsweise der Apollos, der ganz mächtig und vollmächtiger Verkündiger war, nie als Apostel bezeichnet. Auch der Timotheus nicht. Timotheus wird nie als Apostel bezeichnet. Denn beide, sowohl der Apollos wie der Timotheus, haben die Auferstandene nicht gesehen. So haben sie nicht können Apostel Christi sein, sondern sie sind genau die, die in der zweiten Reihe stehen, die aufgrund vom Zeugnis der Apostel weiter zeugen von der Auferstehung. In dieser Tradition stehen auch wir. Wir stehen auch in der Tradition, dass wir das Zeugnis der Apostel aufgreifen und ihnen glauben, weil das zuverlässige Quelle ist, dass Jesus auferstanden ist. Und was die beiden Kreise, der Zwölferkreis und der weitere Kreis verbindet, ist, dass alle die Zeugen sind von der Auferstehung und vom auferstandenen Jesus. Sie haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Die Apostel sind für uns Garantie für eine zuverlässige und wahre Überlieferung. Die Lehre der Apostel ist in der Gemeinde sehr zentral und wichtig. So lesen wir auch in der Apostelgeschichte, dass sie festgehalten haben an der Lehre der Apostel. Das ist interessant, an der Apostellehre. Sie sind mal an der Lehre Christi. Oder sie bleiben im Heiligen Geist. Nein, sie sind in der Lehre der Apostel geblieben. Das Apostolat ist nicht das Amt der örtlichen Gemeinde, sondern die Apostel stehen auf einer Stufe wie die alttestamentlichen Propheten. So lesen wir im Epheserbrief: Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut, der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Also auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Das ist unser Fundament, die Apostellehre. Nochmal, wo sind unsere Apostel heute? Ich kann es Ihnen zeigen. Moment mal. Da. Das sind unsere Apostel. Da innen finden wir ihr Zeugnis. Da finden wir die Apostellehre. Da können wir nachlesen, was sie meinen und was sie gesehen haben und von was sie überzeugt sind. Und auf dem basiert unser Glauben. Niemand von uns ist zum Glauben gekommen, ohne das Wort. Niemand. Jeder hat die Information gebraucht, um überhaupt können zu überlegen und zu entscheiden, ob er Jesus will sein Leben anvertrauen. Da haben wir unsere Apostel, die uns die Lehre überliefert. Wenn wir heute in der Apostellehre verharren wollen, so finden wir die Lehre im Neuen Testament und nirgends anders. Darum ist es gut, wenn wir uns auch Zeit nehmen, und sie nehmen sich ja Zeit, sie kommen ja am Sonntagmorgen, um zu hören, was muss die Bibel lehren können. Das ist wichtig, dass wir das machen, weil da können wir ausgerichtet werden. Und das Wort Gottes hat eine ganz besondere Autorität. Es ist wichtig, dass wir uns oft hinterfragen und Sachen, die uns vielleicht begegnen, die uns vielleicht faszinieren, weil sie neu sind, wir auch aufgrund der Bibel können prüfen, ist das Apostellehre? Ich bin einmal, habe das mal erlebt an einem Ort, da ist mir dazugekommen und hat auf das Mal gedacht, wir haben jetzt den Heiligen Geist vernachlässigt. Ich habe also nichts gegen den Heiligen Geist, das gerade mal zum Vornherein sagen. Aber es war die Meinung, wir müssen jetzt viel mehr den Heiligen Geist anbeten. Wir haben jetzt immer zu Jesus und zum Vater gebetet, aber eigentlich nie zum Heiligen Geist. Jetzt müssen wir das mal wieder gut machen. Und wir müssen jetzt direkt den Heiligen Geist anbeten. Ich habe nichts dagegen, wenn wir das mal in einem Lied, eine Strophe, so ein bisschen in die Richtung geht. Aber wenn man dann praktisch lehrt, dass, wenn in der Bibel niemand steht, wir sollen den Heiligen Geist anbeten, dass seine Bescheidenheit ist und umso mehr müssen wir ihn anbeten, dann verstehe ich nicht mehr, wie ich mit der Bibel umgehen soll. Und dann ist einfach die Frage, wenn so eine Idee kommt, müssen wir schauen, wie werden wir das gelehrt in der Schrift? Lehrt uns die Apostel, haltet sie uns an, wir sollen den Heiligen Geist anbeten. Wenn ja, okay, dann machen wir es. Auch wenn wir es 100 Jahre vorher nicht gemacht haben. Aber wenn uns das, der Apostel nicht lehrt, warum sollen wir es denn machen? Dann erwartet das Gott nicht von uns. Und so ist wichtig, dass wir auch im Wort Gottes Raum geben, dass wir uns orientieren, dass wir fragen, ja, wird das irgendwo gelehrt oder wird das irgendwo praktiziert in dem speziellen Fall? Da muss man sagen, das wird jetzt weder gelehrt noch praktiziert. Irgendein Beispiel, wo man das kann sehen. Nicht gegen die Gläubigen, die das jetzt so gesehen haben. Es ist ja nur ein Beispiel, das uns helfen kann. Wissen Sie, wir selber haben auch genug, wo wir hinterfragen können, wo wir mit Selbstverständlichkeit machen und oft meinen, dass sie schaurig biblisch ist. Und dann ist es manchmal gar nicht so, wenn man es genauer prüft. Der Paulus selber hat sich müssen wehren, 2. Korintherbrief. Und es ist interessant, was er denn dort sagt. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, und das hat es in damaliger Zeit relativ schnell gegeben, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrage ich das recht gern. Und jetzt kommt eine interessante Aussage. Ich meine doch, ich sei nicht weniger als die Überapostel. Also er bezeichnet die, die das, ich merke, 2. Korinther 11, 4 bis 5, er bezeichnet die das machen, etwas anders bringen, die vielleicht ähnlich tönt und auch fromm und heilig aussieht, bezeichnet er als die Überapostel. Und er sagt, ich denke, ich bin noch mehr als Überapostel. Das heisst, die gehen über die Apostellehre raus. Die lehren etwas, wo weitergeht, als die Apostel überhaupt gelehrt haben. Und somit bezeichnet er sie als eben die Überapostel. Wir sehen, wie wichtig das Studium von der Schrift ist. Bemühen wir uns, in der Schrift zu forschen. Und das kann manchmal auch Arbeit bedeuten. Es ist manchmal auch nicht einfach immer nur interessant und spannend und voll Action. Aber es ist hilfreich. Es hilft uns. Verlassen wir uns nicht vorschnell auf Traditionen, dass uns einfach alles klar ist, wir wissen es ja. Sind wir bereit, das eine und andere, wo wir so denken, auch mal hinterfragen zu lassen? Ich habe ja das Vorrecht, dass ich mich oft nicht selber hinterfragen muss, dass ich genug oft von aussen hinterfragt wird und dann muss ich anschauen. Aber lassen wir das doch zu. Lassen wir uns hinterfragen und forschen. Bilden wir uns auch nicht ein auf unsere Gemeinszugehörigkeit, dass wir jetzt ein FWG sind. Es ist ja schön, dass wir ein FWG sind, aber nicht der FWG bringt uns ins Reich Gottes, sondern Jesus hat uns erlöst und durch ihn kommen wir ins Reich Gottes. Lernen wir zu prüfen, denn nicht, was alle machen, ist immer gut, auch wenn alle Christen sind. Und man muss manchmal ganz genau der Sache auf den Grund gehen. Wichtig ist, dass wir die Apostellehre bleiben und nicht aus Angst. Man könnte auf dem falschen Weg kommen, an Äußerlichkeiten festhalten, wo man einfach nicht Preis geben wollen, weil wir da drin irgendwo Sicherheit finden. Aber passen wir auf, dass wir da falsche Sicherheiten uns festheben. Der Sturm hat den Mast abgeknickt, wie ein Streichholz. Steuerruder ist abgebrochen vom Schiff. Und das Schiff ist hilflos auf Klippen von einer einsamen Insel aufgelaufen. Das Schiff ist zerbrochen am Felsen und die Besatzung hat glücklicherweise noch den gesamten Lebensmittelvorrat an Land schaffen. Darunter auch ein Sack Weizen. Und, wo natürlich wertvolles Saatgut war. Man hat sich sofort an die Arbeit gemacht, hat das Land angefangen roden, um einen Acker anzulegen und den Weizen auszusehen. Und bei dieser Arbeit haben sie Gold gefunden. Das Saatgut war schnell vergessen und sie haben angefangen, das Gold zu graben und zusammenpacken und sich da mit der Goldgräberei zu beschäftigen. Erst, wo die Lebensmittel ausgegangen sind und man gemerkt hat, jetzt haben wir nichts mehr zu essen, haben sie wieder an den Sack Weizen gedacht. In aller Eile haben sie das Feld angelegt und das Korn in die Erde gebracht, aber es war zu spät gewesen. Die Saat ist nicht mehr aufgegangen. Erst im Angesicht vom Tod haben sie erkannt, wie wertlos das Gold ist und wie der Fluch von ihrer Begierde ist. Die Insel ist die Welt. Die Schiffbrüchigen, die sind wir. Saatgut ist das Wort Gottes. Aber der Reichtum und die Begierde locken uns oft mehr als das Wort Gottes. Amen. Ich bete mit uns. Ich will dir danken, Vater, für dein Wort. Ich will dir danken auch für die Apostel, die du eingesetzt hast. Und dass du, Herr Jesus, so vielen Menschen erschienen bist, wo wir uns auf ihr Zeugnis verlassen können, dass du verstanden bist. Wir haben es heute auch gesungen, dass du verstanden bist. Und wir wissen, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Du sitzt zur Rechten vom Vater. Und wir dürfen dich kennen. Wir dürfen auch wissen, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Herr, so schenk, dass wir auch in unserem Alltag, wo viele Anforderungen uns ankommen, auch immer wieder mit dir in Verbindung sind. Hilf, dass wir auch aufgrund von deinem Wort können Sachen wirklich prüfen und können unterscheiden, was wir als Tradition übernommen haben, wo vielleicht gar nicht so muss sein. Dass du uns die Augen auftust, wo wir an Äußerlichkeiten festhalten, wo die gar nicht so wichtig sind. Und öffnen uns die Augen für das, was dir am Herzen liegt. Dass wir Menschen sind, die dich mit aufrichtigem Herz ehren, mit einer aufrichtigen Gesinnung dir dienen. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Amen.